Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir weiter in der VBA-Vorlesestunde über den Paragraphen 16. Hier insbesondere zum Start in Paragraph 16c. Prüfung. Wir zitieren und sezieren dann wieder, wie gewohnt. Der 16c hat insgesamt drei kurze Absätze. Absatz 1. Die nicht ausgeschlossenen Angebote geeigneter Bieter sind auf die Einhaltung der gestellten Anforderungen, insbesondere in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht, zu prüfen. Okay, also, es geht um den Rest der Bieter, die übrig bleiben. Wenn keiner ausgeschlossen wird, bleiben alle Bieter übrig. Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich zu prüfen. Gut, jetzt wird hier weiter definiert, was das alles sein soll. Paragraph 16c Absatz 2 Nummer 1 entspricht der Gesamtbetrag einer OZ, einer Ordnungszahl, einer Position, nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis. So ist der Einheitspreis maßgebend. So. Entspricht der Gesamtpreis der Position nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis. So ist der Einheitspreis maßgebend. Jo. Bei Vergabe einer Pauschalsumme gilt dies ohne Rücksicht auf etwa angegebene Einzelpreise. Die Nummern 1 und 2 gelten auch bei freihändiger Vergabe. Also der Absatz 2 Nummer 1 sagt, wenn es jetzt einen Fehler gibt zwischen Multiplikation von Menge mal EP, so gilt der EP. Spannend, ne? So, entspricht der Einheitspreis nicht dem Ergebnis. Das heißt, es kann sein, dass ein sehr hoher Gesamtpreis, wenn er falsch berechnet ist, dann plötzlich zu einem sehr niedrigen Einheitspreis wird und damit in die Prüfung eingeht. Schwierig. Dann schießt man sich ja sofort als Mindestbieter und kriegt später das Problem, dass man eben hier abrechnungstechnisch in argumentative Schwierigkeiten kommt. Denn was soll denn jetzt abgerechnet werden? Die Menge? Was ist jetzt beauftragte Menge? Der falsche Ansatz oder die Menge aus dem LV? Also das Problem ist hier eher aber theoretischer Natur, denn dass eine Multiplikation zwischen Menge und Einheitspreis nicht greift, ist in der heutigen Zeit durch die Kurzangebote aus den Exports der Software Programme der EP-Systeme von euch also nahezu ausgeschlossen. Ja, früher war das häufiger relevant, wo man alles manuell machen musste, wo es dann die Konzentrationsfehler gab. Das ist so ein Überbleibsel aus der Zeit. Ist in der Praxis eher nicht anzutreffen. Ja. Und Absatz 3 heißt dann, die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift über den Öffnungstermin zu vermerken. Ja. Also die Angebotsendsummen kommen dann halt eben in die Niederschrift. Ja. So, was wir aber häufig sehen, ist in den Submissionsprotokollen, sprich in den Niederschriften, dass ungeprüfte Angebotsendsummen dort raufgeschrieben werden. Ne? Das sieht die VBA hier in diesem Teil erstmal nicht vor. Die VBA sieht hier vor, dass die geprüften und festgestellten Angebotsendsummen zu vermerken sind. Ne? Kleines, wichtiges Detail, machen die Vergabestellen in der Regel alle falsch, ist aber auch am Ende nicht kriegsentscheidend. So, dann nochmal zurück zum Absatz 1. Da steht jetzt drin, in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu prüfen. So, das bezieht sich aber jetzt auch alles konkludent auf die vordefinierten Paragraphen. Also, die können das nur rechnerisch und technisch und wirtschaftlich prüfen mit den Unterlagen, die sie von dir auch ursprünglich haben wollten, ne? Die quasi mit dem Angebot einzureichen waren. Das heißt, die müssen in den Angebotsanfrageunterlagen, in den Vergabeunterlagen ganz klar definieren, was sie denn als Basis haben wollen, um hier rechnerisch und technisch und wirtschaftlich zu prüfen. So, das hängt alles miteinander zusammen. Sie können jetzt nicht sagen, uiuiuiui, mit dem Bieter habe ich jetzt nicht gerechnet, von dem will ich jetzt noch Zeug nachfordern. Nee, so geht das nicht. Das muss dann vorher alles klar definiert sein. Ihr merkt schon, diese Regeln hier betreffen jetzt auch den Architekten und Planer, weil der muss jetzt erstmal rechnerisch prüfen, der muss technisch prüfen, der muss wirtschaftlich prüfen. So, wie soll denn bitte ein Architekt und Fachplaner Wirtschaftlichkeit prüfen? Ja, wie? Der weiß ja gar nicht, wie Kosten-Leistungsrechnung funktioniert. Das ist schon spannend. Und von daher kriegen Auftraggeber manchmal Vergabevorschläge eingereicht, die überhaupt nicht wirtschaftlich sind. Ne? Bleiben wir ruhig bei dem Beispiel hier. Mit so einem klassischen Sondergewerk im Bereich Sauna. Ja, die haben sehr oft mit Teilnahmewettbewerben zu tun. Und den ganzen Schwachsinn, den da Planer versuchen auszuschreiben oder Architekten, der hat mit Wirtschaftlichkeit sehr, sehr wenig zu tun. Ja, und wenn dann Bieter mit einem viel, viel wirtschaftlicheren Angebot kommen, dann ist das schon ein spannender Fakt, den Vergabestellen aber nicht richtig werten können, weil sie da A, keine Expertise zu haben und B, keine relevante Erfahrung zu haben. Ja, aber trotzdem kommst du da als Sauna- und Anlagenhersteller in sehr, sehr gute Position, wenn du technisch ein sehr, sehr gut durchdachtes, energetisch sinnvolles Konzept hast, wo du am Ende trotz höheren Investitionspreisen zu viel, viel wirtschaftlicheren Instandhaltungs- und Aufwandskosten hast. Ne? Ja, das sind halt so Punkte, die halt der Auftraggeber hier prüfen muss, und auch hier hast du massive Rügeoptionen, wenn das alles offensichtlich nicht läuft. Jo, das war's schon mit dem Thema Prüfung. Mehr muss man da erstmal zunächst nicht wissen. So, jetzt kommt's. 16d-Wertung. Der Wertungsparagraf hier hat mehrere zusammenhängendere Paragraphen, Absätze, Absatz 5 Stück in Summe, aber die sind in sich so verschachtelt, dass wir sie wieder sezieren müssen. Also, Absatz 1, der hat zum Beispiel, gucken wir mal schnell rein, 7 Nummern. Ja, also da merkt man schon, uiuiui. Okay, schauen wir mal rein. Absatz 1, Nummer 1. Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zuschlag nicht erteilt werden. Bumm. Ja, so, was ist denn jetzt unangemessen hoch und niedrig? Was ist jetzt unangemessen niedrig? Ja, also da gibt es hier keinerlei Vorgaben. Ne? Die Rechtsprechung hat da schon mal versucht, ein paar Themen zu platzieren. Prozente, die sind auch über die Jahre so ein bisschen abweichend. Nehmen wir mit, so ab 20% ist man schon in einer Unangemessenheit. Und da lohnt sich auf jeden Fall, dem Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass hier da was nicht läuft. Übrigens nochmal hier der Hinweis. Was jetzt hier versucht wird, ist letztendlich so die Ausschreibungsfehler zu kaschieren. Ja? Also warum entstehen überhaupt unangemessen hohe, niedrige Preise? Ja, klar, weil das LV totaler Schrott ist. Ja, man muss sehr viele Annahmen treffen, man muss sehr viel reinkalkulieren. So, wenn man nicht weiß, wie man das alles sinnvoll macht oder wie man das eben nicht macht und was man wirklich machen muss und was man nicht machen muss, zum Beispiel diese ganzen unwirksamen Klauseln, die ganzen Sammelpositionen, die ganzen Komplettheitspositionen, diese ganzen Inklusivleistungen da. Wenn man das so ein bisschen auch mal versteht, dann stellt man schnell fest, dass ich da eben nicht alles mit reinkalkulieren muss. Und deshalb ist eher das Thema heutzutage, dass ein unangemessen niedriger Preis nicht bezuschlagt werden darf. Und das soll auch quasi Bieter, die keine Erfahrung im Öffentlichen haben, davor schützen, mit kalkulatorischen Fehlern in Projekte reinzukommen. Ja. Hier bieten sich halt schon Rügeoptionen, die durchaus auch dann sehr tiefgreifend auch funktionieren. Ja. So, dann Nummer 2. Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unterlagen über die Preisermittlung die Angemessenheit der Preise, die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist in Textform vom Bieter Aufklärung über die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder für Teilleistung zu verlangen, gegebenenfalls unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, die gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige Ausführungsbedingungen zu berücksichtigen. Mhm. So, wir haben eben gelernt, oder in einer anderen Folge dieses Kanals, dass Nachforderungen nicht gemacht werden dürfen. Jetzt sind wir hier aber im Bereich der Wertung und jetzt steht hier doch noch so eine Öffnungsklausel, weil wenn jetzt ein Preis unangemessen niedrig erscheint oder hoch, ja, genau, da muss halt eben der Bieter Aufklärung betreiben dürfen. Ja? Beispiel 0,00 Euro Preis. Ja, Das ist erstmal das, was man da wissen muss. Dann Nummer 3. In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung rationellen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung einschließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen. So, hier steckt drin, in die engere Wahl kommen nur Auftragnehmer und Angebote, die VB können. Ja, ganz einfach. Rationeller Baubetrieb ist, ich will maximale Leistung kürzester Zeit haben. Klappt aber nie, weil sich alles verzögert. So, ich muss also hier VB können. Sparsame Wirtschaftsführung, ja. Wir wollen den Auftraggeber immer vor Mehrkosten schützen, indem wir frühzeitig VB-konform dokumentieren. Eine einwandfreie Ausführung, einschließlich Haftung und für Mängelansprüche erwarten lassen, ja, das wollen wir, indem wir immer planbar, vollständig, rechtzeitig alle Ausführungsunterlagen zu Beginn haben wollen. Ja, so, das heißt wirklich hier im Kontext, Paragraph 16 D Absatz 1 Nummer 3, hier steht drin, hier kannst du nur als VB-Profi quasi in die engere Wahl kommen. Ja, das ist schon wichtig. Und das kann man auch rügen, wenn man das nicht, wenn man dann nicht in die Wahl kommt. Ne? Nummer 4. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Grundlage dafür ist eine Bewertung des Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu dessen Ermittlung können neben dem Preis auch oder den Kosten auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden. Mhm. Jetzt kommen hier mehrere Fragezeichen, denn wir sind ja hier im Einheitspreis und so weiter und Preis-Leistung, ja gut, Leistung gibt der Auftraggeber vor, das heißt, wir sind doch wieder beim Preis. Ja, also es wird immer auf das günstigste Angebot abgestellt. Ja, das ist ja das, so das Landläufige. Es wird immer das günstigste Angebot genommen. Immer der Erstplatzierte. Nee, prinzipiell schon, aber nee, hier steht wirtschaftliches Angebot. Das Problem ist, der Auftraggeber definiert ja klipp und klar den Leistungspart. Das heißt, am Ende zählt doch nur der Preis. Ja, ja. Genau. Also das soll einfach nur hier darstellen. Wichtig ist halt, dass du die Zuschlagskriterien erfüllst. Ne? Auch das steht ja hier drin. Ja, das einmal so ein bisschen von dem Mythos ausräumen, dass immer der Billigste beauftragt wird. Hier steht drin der Wirtschaftlichste. So, das Problem ist, bei den klassischen normalen Einheitspreisverträgen ist Wirtschaftlichkeit sehr, sehr eingeschränkt, denn die Leistung ist klar definiert vom Auftraggeber. Das heißt, am Ende ist doch immer der Billigste da. Derjenige, der zum Zuschlag kommt. Es gibt da Ausnahmefällen, die sollen aber jetzt eher in der Phase nicht besprochen werden, weil das führt dann einfach zu weit in so einer Folge hier. Aber 99% aller Fälle ist in der Regel der Mindestbieter derjenige, der das Angebot bekommt. So, Nummer 5. Es dürfen nur Zuschlagskriterien und gegebenenfalls deren Gewichtung berücksichtigt werden, die in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt sind. Zuschlagskriterien können neben dem Preis oder den Kosten insbesondere sein. Qualität, einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, Design für alle, soziale, umweltbezogene und innovative Eigenschaften. B. Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität der eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann. Oder C. Kundendienst und technische Hilfe sowie Ausführungsfrist. Heiland Gottes. Es geht sogar noch weiter. Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Zuschlagskriterien stehen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung, wenn sie sich in irgendeiner Hinsicht auf diesen beziehen, auch wenn derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftraggegenstands auswirken. Leck mich am Arsch. Also, dieser ganze Bullshit hier, ja, ist in der Praxis eigentlich nicht so relevant. Denn in der Auftragsbekanntmachung sind in der Regel nur Zuschlagskriterium Preis genannt. Ja? Selten mal Qualität, Orga, Kundendienst oder sonstiges. Wenn das mal vorkommt, unbedingt melden, weil das ist in der Regel nie richtig ausgeschrieben. Ne? Zuschlagskriterien und Wertungsmatrixen, die dahinter hängen, sind in der Regel immer falsch und unzureichend, sodass das Verfahren sowieso nicht transparent und gleichbehandlungsberechtigt stattfindet. Da ist sofort nachprüfen und also Rüge, nachprüfen und crashen angesagt. Ja? Weil hier ist dann Korruption, Tür und Tor und Angel geöffnet. Also das auf jeden Fall, wenn du das wirklich mal hast, dass hier nicht Preis das Zuschlagskriterium ist, dann unbedingt melden, weil das ist dann ein klarer Hinweis auf korruptes Vorgehen. Das kriegt in Deutschland kaum einer hin. So. Sechstens, die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag nicht willkürlich erteilt werden kann und eine wirksame Prüfung möglich ist, ob und wie weit die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen. Aha, hier steht das, was ich gerade benannt habe, ne? Wertungsmatrix. So, Zuschlagskriterien ist in der Regel nie bestimmt, ja, und schon gar nicht so, dass ein wirksamer Wettbewerb entsteht. Siebtens, es können auch Festpreise oder Festkosten vorgegeben werden, sodass der Wettbewerb nur über die Qualität stattfindet. Ja, passiert in der Regel nie. Gut, also, dann geht's weiter. Absatz 2, ein Angebot nach Absatz 3, Paragraph 13 Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten. Ja, wenn jetzt ein Nebenangebot eingereicht wird, so, ne, dann ist das wie ein Hauptangebot zu werten. Ein zweites Hauptangebot, genau. So, Absatz 3, Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen. Selbsterklärend. Absatz 4, Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom Auftraggeber nach § 13 Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind und auf gefordert angebotene Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt. So, okay, also er muss erstmal sagen, ob er einen Preisnachlass werten will, das ist klar, in den Vergabeunterlagen. Ja. So, wenn du aber unaufgefordert einfach einen Preisnachlass angibst, dann darf der nicht berücksichtigt werden. Ja, ist auch selbsterklärend. Absatz 5, die Bestimmungen von Absatz 1 und § 16b gelten auch bei freihändiger Vergabe. Ja. Die Absätze 2 bis 4, § 16 Absatz 1 und § 6 Absatz 2 sind entsprechend auch bei freihändiger Vergabe anzuwenden. Jetzt kommen hier wieder Verklausulierungen und Verweise, die erstmal nicht näher berücksichtigt werden sollen, weil ich beschäftige mich hier in dem Kontext erstmal nur mit dem Thema öffentliche Aufträge. Ja, okay. Also, das ist schon mal so ein bisschen spannend. Ne? Also, Wertungsmatrixen und Zuschlagskriterien außerhalb eines Preises bitte sofort pushen, weil das ist in der Regel nie wirksam. Und da kannst du wirklich als Handwerker völlig diskriminiert werden. Und wenn das mal das Gefühl hast, sollten wir auf jeden Fall zeitnah miteinander sprechen, weil das ist unnötig, dass sich da diskriminieren lässt. Ja. Und was ein angemessener Preis ist und so weiter, das ist als Hochinterpretationsbedarf und muss auch die Vergabestelle und die Planer und Architekten im Konkreten sehr gut und nachvollziehbar dokumentieren. Denn wenn man da jetzt rügt und man trinkt durch, dann hat der Planer in der Regel schon ein größeres Problem. Ja, das soll zunächst mal für die Wertung hier gewesen sein. Ja, in der nächsten Folge sprechen wir dann über § 17, Aufhebung der Ausschreibung. Und das soll zunächst mal von hier aus wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.